Gender und Recht. Der Linzer Podcast zum Thema geschlechtliche Vielfalt im Recht, zum Diskriminierungs- und Gewaltschutz. Ein Projekt des Instituts für Legal Gender Studies der Johannes Kepler Universität.
Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 5. Folge von Gender und Recht. Wir sind wieder zurück nach der Sommerpause. Mein Name ist Linda Kräuter und ich bin Universitätsassistentin am Institut für Legal Gender Studies. Heute geht es um die Umsetzung der Rechte von Menschen mit Behinderung in Österreich. Ich bin nach Wien gereist und habe mich mit Mitgliedern und MitarbeiterInnen des Monitoring-Ausschusses unterhalten. Vor diesem Gespräch gibt es aber einen kurzen Input.
Wissen zum Mitnehmen.
Das Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderung oder kurz die Behindertenrechtskonvention entstand als Reaktion auf spezifische Unrechtserfahrungen und Diskriminierungsrisiken von Menschen mit Behinderung. Besonders bedeutsam ist die Behindertenrechtskonvention aufgrund ihres Verständnisses von Behinderung, das einen Paradigmenwechsel eingeleitet hat. Behinderung wurde lange in einem medizinischen Kontext gesehen. Nach diesem medizinischen Modell wird die gesundheitliche Einschränkung einer Person in den Vordergrund gerückt. Im Gegensatz dazu ist im Übereinkommen ein menschenrechtlicher Ansatz verankert. Ich zitiere den Zweck des Übereinkommens. Der ist ein voller und gleichberechtigter Genuss aller Menschenrechte und Grundfreiheiten durch alle Menschen mit Behinderung zu fördern, zu schützen und zu gewährleisten und die Achtung der ihnen innewohnenden Würde zu fördern. Diese Definition macht deutlich, dass Behinderung nicht rein medizinisch gesehen wird, sondern bezieht die Wechselwirkung mit der Gesellschaft mit ein. Eine Gesellschaft, die Barrieren baut, muss sich auch bewusst sein, dass alle Menschen, die die Barrieren nicht überwinden können, von bestimmten Bereichen des gesellschaftlichen Lebens ausgeschlossen werden. Das Übereinkommen wurde 2006 von der UN-Generalversammlung verabschiedet und 2008 von Österreich ratifiziert. Unter Ratifikation versteht man eine völkerrechtliche Handlung, mit der der Staat seine Zustimmung zu diesem Übereinkommen bekundet, aber auch durch den Vertrag gebunden sein zu wollen. Die Behindertenrechtskonvention enthält auch Mechanismen, die laufend überwachen sollen, ob das Übereinkommen innerstaatlich auch umgesetzt wird. In Österreich nimmt diese Aufgabe der unabhängige Bundesmonitoring-Ausschuss wahr, der eben die Einhaltung auf Bundesebene überprüft. Und ich hatte die Freude, mit ExpertInnen zum Thema zu sprechen und bin zum Monitoring-Ausschuss nach Wien gereist.
Im Gespräch mit.
Ich bin heute zu Gast beim Bundesmonitoring-Ausschuss. Vor mir sitzen Daniela Rammel, die stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses und auch ein Ausschussmitglied. Tobias Buchner, der Vorsitzende des Monitoring-Ausschusses, ebenfalls Ausschussmitglied. Und Nina Eckstein, die Juristin im Bundesmonitoring-Ausschuss. Danke, dass ich heute zu Besuch sein darf bei euch. Vielleicht zu Beginn ganz allgemein. Wer sitzt denn im Monitoring-Ausschuss und wie werden die Mitglieder des Ausschusses bestellt?
Im Ausschuss sitzen unterschiedliche Personen, aber vorrangig sitzen vier Vertreterinnen von organisierten Menschen mit Behinderungen, dann eine Vertretung im Bereich Menschenrechte, eine Vertretung im Bereich Entwicklungszusammenarbeit und auch noch eine Vertreterin im Bereich der wissenschaftlichen Lehre. Und die Personen haben auch jeweils ein Ersatzmitglied. Und wir treffen uns immer zu Ausschusssitzungen circa einmal im Monat. Und da werden aktuelle Themen besprochen.
Vielleicht auch noch ergänzend dazu,
das sind alles Experten, Expertinnen zum Thema Behinderung, Menschenrechte von Menschen mit Behinderungen. Die Expertinnen, die derzeit im Ausschuss sitzen, haben teilweise Behinderungen, aber teilweise auch nicht. Und der Ausschuss soll und ist derzeit auch so besetzt, dass auf Diversität und Geschlechterparität sozusagen Rücksicht genommen wird. Das ist auch ein wichtiger Punkt für den Ausschuss und auch für die Neubestellung. Möchtest du noch was ergänzen, Tobias?
Ja, die Frage, die du jetzt noch gestellt hast, ist also, wie werden denn die Mitglieder bestellt? Das ist auch im Bundesbehindertengesetz geregelt. Also eigentlich hat der österreichische Behindertenrat quasi das Vorschlagsrecht an Ministerinnen, Minister vom Ministerium für Soziales, die Mitglieder dann zu ernennen. Es ist aber in der Vergangenheit immer so gewesen, dass eigentlich das vom Monitoring-Ausschuss die Personen so schon mal durchgedacht wurden, man dann an ÖBR herangetreten ist, dann meistens die Personen auch ernannt wurden. Wir gestalten jetzt aber ein komplett neues Verfahren, ein offeneres Verfahren. Zum einen, weil wir auch eine gewisse Ostlastigkeit beziehungsweise Wienlastigkeit im Ausschuss haben und auch eigentlich alle mehr Personen in Österreich erreichen wollen. Das heißt, wir werden ein offenes Verfahren machen, wo Leute sich melden können, die Interesse haben, mitzuarbeiten. Und dann wird das gemeinsam quasi im Rahmen von Gesprächen, die möglichst barrierefrei gestaltet werden, also auch online möglich sind, wenn das nicht so gut möglich ist, nach Wien zu kommen und so weiter. Und wir dann gemeinsam mit dem ÖBR das besprechen. Und dann vorgeschlagen wird, also wir haben den komplett, sind wir eigentlich gerade dabei, komplett neu aufzusetzen, um das Ganze auch transparenter zu machen und auch noch mehr Menschen, insbesondere Menschen mit Behinderungen, die Möglichkeit zu geben, also hier in Kontakt zu treten und bei Interesse sich bei uns zu melden.
Jetzt habt ihr schon gesagt, im Ausschuss ist ein sehr breites Team vertreten und ihr habt ja auch ein breites Feld an Anliegen zu besprechen. Wie sieht jetzt die Arbeitsweise aus im Monitoring-Ausschuss?
Also wie schon kurz erwähnt, wir treffen uns einmal im Monat zu einer Ausschusssitzung. Es werden eben aktuelle und behindertenrelevante Themen besprochen. Weiters schreiben wir auch Stellungnahmen zu Begutachtungen, zu neuen Gesetzesentwürfen. Ja, wir sind auch in Gremien vertreten, in diversen, und bringen hier unseren Input ein und überwachen quasi, dass die UN-Behindertenrechtskonvention in Österreich umgesetzt wird, also in allen Bereichen. Und hier sind wir eben auch außerhalb stark vertreten. Und weiters haben wir einmal im Jahr auch eine öffentliche Sitzung, die wir veranstalten zu einem bestimmten Thema. Und hier kann sich dann quasi auch also die Zivilgesellschaft einbringen. Also das ist dann eine öffentliche Sitzung, wo man dann teilnehmen kann. Heuer haben wir es zum Thema Deinstitutionalisierung, das heißt Abbau von Institutionen und Abbau von Heimen und Sonderschulen. Und hier haben wir auch Rückmeldungen eben von der Zivilgesellschaft und haben Feedback von außen.
Ich wollte noch was zusätzlich ergänzen in Bezug auf die Arbeitsweise. Die Daniela hat schon gesagt, der Monitoring-Ausschuss hat ja ein gesetzlich definiertes Mandat und du hast ja zum Beispiel auch Gesetzesbegutachtungen etc. erwähnt. Und was man manchmal von außen nicht ganz versteht oder einordnen kann, ist, neben dem Ausschuss gibt es eben auch das Büro, dem ich angehöre. Also ich bin ja kein Ausschussmitglied und die Ausschussmitglieder machen über ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus, muss man auch dazu sagen. Und das Büro hat sozusagen die Aufgabe, dem Ausschuss zuzuarbeiten, eben zum Beispiel Stellungnahmen, Gesetzesbegutachtungen vorzubereiten, die dann von den Ausschussmitgliedern noch einmal sozusagen abgenommen werden und im Namen des Ausschusses dann auch eigentlich des Vorsitzteams veröffentlicht werden. Und das, glaube ich, war ein großer Schritt. Den Monitoring-Ausschuss gibt es ja schon seit 2008, aber das Büro, eine eigene Geschäftsstelle, gibt es eigentlich erst seit 2018 und war eine große Entlastung auch, glaube ich, für die Arbeit des gesamten Gremiums, das das eigentliche Überwachungsorgan natürlich ist für Gesamtösterreich.
Im Sommer 2023 hat eine Staatenüberprüfung stattgefunden. Welche Rolle spielt der Monitoring-Ausschuss bei so einer Staatenüberprüfung und wie gehen die Ausschussmitglieder bei Erstellung eines Monitoring-Berichts vor?
Okay, vielleicht starte ich damit. Also das ist ja im Artikel 33 der UN-Konvention festgeschrieben, dass es quasi ein unabhängiges Monitoring-Organ geben sollte. Und das sind so quasi wir. Und in Artikel 34 bis 36 ist ja auch geregelt von der Konvention, wie der Fortschritt der Umsetzung international überprüft wird. Und da sind wir eigentlich schon beim Thema bei der Staatenprüfung. Und laut den besagten Artikeln muss in regelmäßigen Abständen überprüft werden, ob die Konvention von den Vertragsstaaten auch eingehalten wird. Und das geschieht durch den Fachausschuss über die Rechte von Menschen mit Behinderung von den Vereinten Nationen. Und das sind 18 ExpertInnen mit Behinderungen und die treffen sich in der Regel zweimal im Jahr in Genf. Und Österreich wurde jetzt vorletzte Mal 2013 geprüft. Und eben halt im letzten Sommer. Eigentlich ist vorgesehen, dass das in kürzeren Abständen geschieht, in 4-Jahres-Abständen. Aber auch, weil der Fachausschuss auch so wenig Ressourcen hat, und die Pandemie hat dann auch noch eingespielt. Also sind jetzt diese Abstände mehr oder weniger auf in 10 Jahren gesetzt. Und also wie läuft denn das ab? Also erst gibt es so eine Prüfliste, eine List of Issues, die im Vorfeld erstellt wird von dem Fachausschuss und die ist dann quasi leitend für die Berichte und auch für die Staatenprüfung selbst. Und der Fachausschuss, der braucht natürlich, um zu bewerten zu können, wie weit denn die Konvention im Land wirklich umgesetzt wird, ist natürlich auf diese Expertise von außen angewiesen, also beziehungsweise die Expertise aus den Ländern selbst. Und hier werden dann verschiedene Berichte geschrieben, also unter anderem den Staatenbericht, also von Österreich selbst, ein Bericht von der Zivilgesellschaft beziehungsweise der sogenannte Schattenbericht und Behindertenanwaltschaft, Volksanwaltschaft und eben auch wir vom Monitoring-Ausschuss haben halt auch einen eigenen Bericht dafür geschrieben und der dient dann zur Vorlage, zur Information und dann gibt's halt die Staatenprüfung selbst beziehungsweise den Constructive Dialogue in Genf und das ist dann sehr, sehr dicht und sehr, sehr eng und das sind dann 2 Tage eigentlich sehr intensive Verhandlungen und Berichtlegungen, die auf Basis von den Berichten geschehen und wo dann quasi die Staatendelegationsmitglieder befragt werden.
Vielleicht auch noch als Ergänzung, es gibt ja eine konkrete Fragenliste des UN-Fachausschusses in Genf zu jedem einzelnen Artikel und da haben wir uns entlang dieser Fragenliste angeschaut, wie die Umsetzung aussieht. Und das hat in Kooperation mit den Ausschussmitgliedern, mit den Einzelnen und dem Büro stattgefunden. Die Ausschussmitglieder haben ja teilweise unterschiedliche Expertisen und Spezialgebiete. Und da haben wir den Monitoring-Ausschussbericht sozusagen koordiniert und die Ausschussmitglieder die einzelnen Artikel bearbeitet und sich angeschaut, welche Probleme und Umsetzungsschwierigkeiten gibt es konkret in Bezug auf die einzelnen Bestimmungen. Und das Gesamtergebnis ist dann an den UN-Fachausschuss in Genf übermittelt worden und war eine Basis, wie Tobias schon gesagt hat, für den UN-Fachausschuss sich ein Gesamtbild zu machen in Bezug auf die Umsetzung der Behindertenrechtskonvention. Weil ich glaube, das kann man natürlich auch sagen, dass die Berichte der Zivilgesellschaft und der Überwachungsorgane teilweise differenzierter und kritischer natürlich ausfallen als der offizielle Bericht der Republik Österreich. Und das ist auch entscheidend dann eben für den UN-Fachausschuss, um zu einem Gesamtergebnis zu kommen, das die Situation tatsächlich auch abbildet in Österreich.
Ganz allgemein bezweckt ja die Behindertenrechtskonvention einen vollen Zugang zu den Menschenrechten für Menschen mit Behinderung und das ist ja sehr viel, nicht? Das sind allgemeine Grundsätze wie Gleichberechtigung, die Barrierefreiheit, der Zugang zum Recht, aber sehr viele konkrete Bereiche wie die Arbeit, die freie Meinungsäußerung und natürlich auch die Barrierefreiheit von öffentlichen Gebäuden. Ganz allgemein gefragt, wie ist denn jetzt das menschenrechtliche Modell von Behinderung in Österreich umgesetzt oder kann man das überhaupt so beantworten?
Ja, das menschenrechtliche Modell ist geregelt in der UN-Behindertenrechtskonvention zum Beispiel oder im Behindertengleichstellungsgesetz. Allerdings in Wirklichkeit oder in der Praxis sieht das leider auch etwas anders aus. Die unzureichende Barrierefreiheit, die in Österreich auch herrscht, hindert Menschen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, ja, weil gerade die Barrieren, die Menschen mit Behinderungen begegnen, behindern quasi Menschen in ihrer Selbstbestimmung und in ihrer Freiheit, ja. Deswegen ist es wichtig, dass wir eine umfassende Barrierefreiheit haben. Es ist auch wichtig, dass wir einen inklusiven Arbeitsmarkt schaffen und auch ein inklusives Schulsystem, dass wirklich alle Menschen mit Behinderung und ohne Behinderung in der Gesellschaft teilnehmen können, ohne Sonderwelten zu schaffen und ohne Ausgrenzungen oder halt Separationen. Das medizinische Modell wird leider noch immer sehr vorrangig bei so Einstufungen gelebt. Also der Grad der Behinderung, die Pflegestufe. Also was hast du für Einschränkungen quasi und wie hoch ist dein Behinderungsgrad? Ja, es wird nicht drauf geschaut, was brauchst du für eine Unterstützung, damit du gut leben kannst, sondern es wird immer nur defizitorientiert gemessen und zum Beispiel hängt es halt auch daran ab, ob ich eine persönliche Assistenz bekomme, wenn ich eine Pflegestufe habe. Wenn ich keine Pflegestufe habe, habe ich gar keinen Anspruch. Und das sind eben so Sachen, die sind sehr einschränkend, die sind halt sehr medizinisch. Eben, wenn du in diese Kategorie fällst, dann hast du diesen Anspruch. Und es wird nicht geschaut, was brauchst du und wie können wir dich unterstützen.
Ja, die Daniela hat das schon sehr umfassend dargelegt. Ich glaube, das ist aus Sicht des Ausschusses einer der größten Themen und Baustellen, dass sowohl auf der gesetzlichen Ebene als auch in den Köpfen der Gesellschaft und auch von Fachpersonal, würde ich mal sagen, in Österreich dieses medizinische Modell von Behinderung nach wie vor sehr stark vorherrschend ist. Und das macht die Arbeit einfach schwieriger, weil dadurch eben, so wie du sagst, viele Rechte, die in der Behindertenrechtskonvention verankert sind, wie eben Barrierefreiheit, nicht mitgedacht werden und dieser Perspektivenwechsel einfach nicht vollzogen wird. Es gibt da gerade auf der Bewusstseinsbildungsarbeit, glaube ich, noch extrem viel zu tun, auch für den Ausschuss.
Ihr habt jetzt einen ganz spannenden Begriff genannt, den der Barrierefreiheit. Was versteht jetzt die Behindertenrechtskonvention unter Barrierefreiheit und wie ist es umzusetzen?
Also interessanterweise erstens, die Behindertenrechtskonvention schreibt zwar das Recht auf Barrierefreiheit vor, definiert aber eigentlich gar nicht, was Barrierefreiheit heißt. Also so konkret steht das gar nicht drin, aber es ist natürlich mittlerweile anerkannter Standard, auch vom UN-Fachausschuss, dass Barrierefreiheit im Wesentlichen heißt, dass sämtliche Barrieren in der äußeren Umwelt so abzubauen sind, dass Menschen mit Behinderungen, so wie die Daniela das jetzt schon ausgeführt hat, eigenständig und selbstbestimmt und gleichberechtigt Zugang zu sämtlichen Lebensbereichen haben, wie Menschen ohne Behinderungen auch. Und was, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist zu betonen, gerade im Hinblick auf Österreich und die Umsetzung in Österreich, die Behindertenrechtskonvention selber geht von einem ganz umfassenden Begriff von Barrierefreiheit aus. Also es geht hier nicht ausschließlich um die bauliche Adaptierung und Veränderung von Barrieren, denn ab den Abbau von Stufen und die Implementierung von Rampen, sondern das ist in einem ganz umfassenden Verständnis gedacht und bezieht sich auf sämtliche Behinderungsformen, eben begonnen von baulicher Barrierefreiheit bis aber hin auch zum Abbau von Kommunikationsbarrieren. Leichte Sprache für Menschen mit Lernschwierigkeiten ist zum Beispiel die sozusagen wichtige Barrierefreiheit, um ihnen einen gleichberechtigten Zugang zu ermöglichen. Und das wird in Österreich teilweise nach wie vor sehr eng verstanden, sowohl gesetzlich, aber eben auch auf der Umsetzungsebene, dass wenn Barrierefreiheitsmaßnahmen gesetzt werden, eigentlich vorrangig immer mal die bauliche Barrierefreiheit umgesetzt wird. Und ich denke mal, die noch am besten derzeit umgesetzt wird, aber das Bewusstsein für andere Barrieren nach wie vor nicht ausreichend ist.
Vielleicht noch kurz, also eben, es fängt nicht bei der Rampe an oder es hört nicht bei der Rampe auf, sagen wir so, dass ich in ein Geschäft reinkomme, sondern ich muss mich dort auch fortbewegen können, ich muss dort auch die Waren konsumieren können, ich muss selbstständig, wenn wir jetzt bei einem Geschäft sind, einkaufen können, zahlen können. Ja, also umfassende Barrierefreiheit betrifft eben sehr, sehr viel und da ist noch viel Luft nach oben.
Vielen Dank. Jetzt möchte ich vielleicht noch kurz auf ein paar Teilbereiche eingehen, die im Monitoring-Bericht angesprochen wurden oder wo ihr euch umfassend geäußert habt. In Österreich hat der Monitoring-Ausschuss also Mängel bei der Umsetzung von inklusiver Bildung im schulischen Bereich besonders festgestellt. Jetzt wollte ich fragen, was bedeutet das jetzt konkret für Kinder mit Behinderung und wo sieht der Monitoring-Ausschuss den größten Aufholbedarf?
Ja, danke schön. Das ist ein wichtiges Thema und wir haben ja auch letztes Jahr für die Staatenprüfung dazu einen Sonderbericht geschrieben, eben weil halt einfach viel nicht umgesetzt wird und so viel Mängel diesbezüglich zu verorten sind. Vielleicht ganz allgemein, Österreich hat ja immer noch so ein sogenanntes duales System, das auch so historisch entstanden ist. Also es gibt auf der einen Seite die Regelschule und auf der anderen Seite die Sonderschule. Und Inklusion soll jetzt in bestimmten Klassen und Settings an Regelschulen umgesetzt werden. Und allein das zeigt schon, dass nicht inklusiv ist, weil das auch innerhalb der Regelschulen auch einfach sogenannte Integrationsklassen auch einfach Sondersettings sind. Und analog zu Sonderschulen, wo der UN-Fachausschuss ja ganz klargestellt hat, dass Sonderschulen nicht dem Verständnis von inklusiver Bildung entsprechen, wie es in der Konvention vorgesehen ist. Ja, und das bedeutet letztendlich, also insbesondere, was wir feststellen als Ausschuss, dass für Schüler in einem erhöhten Unterstützungsbedarf, insbesondere in Regelschulen, sie sehr, sehr häufig negative Antworten erhalten, beziehungsweise es sehr, sehr schwierig ist, unter Anführungszeichen, für sie dort einen Platz zu finden, beziehungsweise Unterstützung, die passt, und dass diese Ressourcen nach wie vor in Sonderschulen verortet sind. Das heißt, was wir als Ausschuss feststellen, auch bezüglich der, Anführungszeichen, vielleicht real existierenden inklusiven Bildung in Schulen, ist, was man so als ein ableistisches Screaming bezeichnen könnte. Also, dass quasi insbesondere diese Inklusion dann als möglich erachtet wird, wenn die SchülerInnen möglichst niedrigen Unterstützungsbedarf haben oder halt die als notwendig erachteten kognitiven Fähigkeiten mitbringen. Und für alle anderen ist nach wie vor der Platz die Sonderschule, sodass das halt sehr, sehr häufig darin mündet, weil du ja gefragt hast, was bedeutet das für die Kinder, als die Sonderschule häufig der einzige Platz bleibt, wo sie sagen, zumindest in etwa würde von den Voraussetzungen in der Sonderschule, von den Unterstützungsvoraussetzungen dem ersprochen. Zudem ist auch sehr, sehr marginalisierend und erniedrigend auch diese Prozesse, wenn ich einen Platz suche oder halt, dass ich nicht das Recht habe, dass ich nie sicher gehen kann, dass zum Beispiel uns erreichen sehr, sehr viel Nachrichten, dass Geschwister, wo ein Kind quasi eine Behinderung hat, das andere nicht, und dass das dann nicht heißt, dass sie dann an die gleiche Schule gehen können, oftmals aufgrund der Barrierefreiheit oder auch, weil die Schule sich dazu nicht in der Lage sieht, und dass sie dann wesentlich länger in eine andere Schule fahren müssen. Und das ist natürlich für die Subjektivität und auch für die Psyche von den Kindern häufig sehr, sehr anstrengend. Und verweist darauf, dass Artikel 24, das Recht auf inklusive Bildung, noch nicht sehr weit umgesetzt ist.
Eine Frage zum Artikel 6 der Behindertenrechtskonvention. Die erkennt ja an, dass Frauen und Mädchen mit Behinderung einer mehrfachen Diskriminierung ausgesetzt sind. Gleichzeitig verpflichtet die Behindertenrechtskonvention auch dazu, Maßnahmen zu treffen, eben damit Frauen und Mädchen mit Behinderung einen vollen und vor allem gleichberechtigten Zugang zu ihren Menschenrechten und Grundfreiheiten erhalten. Im Monitoringbericht wird jetzt festgestellt, dass Österreich dieser Verpflichtung nicht ausreichend nachkommt. Warum bedarf es für Frauen und Mädchen besondere Bestimmungen und was muss geschehen, damit Österreich hier was bessert zum Schutz von Frauen und Mädchen mit Behinderung?
Frauen und Mädchen mit Behinderungen sind einer Mehrfachdiskriminierung ausgesetzt. Das heißt, sie werden diskriminiert aufgrund, dass sie Frau sind oder eine Frau, eine als Frau gelesene Person, und auch, dass sie eine Behinderung zusätzlich haben. Österreich muss seine Maßnahmen verstärken, um einfach sicherzustellen, dass Frauen mit Behinderungen ein sicheres Leben auch in Österreich führen können. Es braucht dafür auch eben fair entlohnte Arbeitsplätze. Es braucht gute Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten, die auch barrierefrei sind. Weiter sind auch Frauen mit Behinderungen häufig von Gewalt betroffen. Das heißt, gerade auch in Einrichtungen und in Heimen sind sie sehr stark betroffen. Und hier brauchen wir unabhängige Peer-Beratungsstellen, die auch in den Institutionen zum Beispiel kommen, oder halt auch für alle Mädchen und Frauen, dass die gut erreichbar sind, dass die Angebote in einfacher Sprache zum Beispiel angeboten werden, eben die umfassende Barrierefreiheit, die wir heute schon erwähnt haben, und hier, dass eben die Rechte von Frauen mit Behinderungen gestärkt werden und dass sie ein sicheres Leben führen können, eben auch ohne Gewalt.
Was mich noch interessieren wäre das Thema Arbeit. Es ist ja noch immer auch nicht nur im Bildungssystem, sondern oft auch im Arbeitssystem eine Abstufung, wo Menschen mit Behinderung oft nur ein Taschengeld erhalten, wenn sie vielleicht Lernschwierigkeiten haben. Wie kann man beitragen, dass man auch hier die Barrieren abbaut für Personen mit Behinderung und besonders mit Lernschwierigkeiten, damit sie auch einen vollen Zugang zur Arbeit erhalten können?
Ja, wir müssen wirklich Menschen mit Behinderungen am ersten Arbeitsmarkt unterbringen. Das heißt, hier braucht es auch inklusive Arbeitsstätten natürlich, barrierefreie Arbeitsstätten. Wir müssen auch die Arbeitgeber und Geberinnen quasi sensibilisieren, dass Menschen mit Behinderungen auch vollwertige Arbeitskräfte sind und dass diese Personen auch ein entsprechendes Gehalt bekommen und auch versichert sind, ja. Weil in den Werkstätten, wo sie nur ein Taschengeld bekommen, was echt wirklich sehr gering ist, dann sind sie sind nicht pensionsversichert, sie sind nicht arbeitslosenversichert. Da ist man oft in einem Kreisel, was dann auch in eine Armutsfalle schlittert und man ist hier nicht abgesichert und wir müssen wirklich die Menschen mit Behinderungen in den ersten Arbeitsmarkt reinbringen und dafür müssen sich natürlich auch die Rahmenbedingungen ändern und daran muss gearbeitet werden.
Vielleicht auch noch als Ergänzung. Ich glaube, wenn man einen inklusiven Arbeitsmarkt im Sinne der Behindertenrechtskonvention umsetzen möchte, dann, so wie der Daniela sagt, müssen wirklich tiefgreifend die Rahmenbedingungen verändert werden. Und es reicht nicht aus, an einzelnen Schrauben irgendwie zu drehen, sondern das gesamte System an sich muss verändert werden. Und das beginnt schon alleine bei der Frage, ob Arbeitnehmer, ArbeitnehmerInnen nur dann vollwertige Leistungen erbringen, wenn sie einen Vollzeitjob ausüben oder ob sie auch in einem geringen Stundenausmaß arbeiten und ihre Leistung erbringen, bis hin zur Frage, wie der Arbeitsplatz an sich gestaltet ist. Es gibt ja nach dem Behinderteneinstellungsgesetz auch einen Rechtsanspruch darauf, dass angemessene Vorkehrungen gesetzt werden müssen. Das sind alles so wichtige Schritte und Aspekte, die wir teilweise auch schon verankert haben in Österreich, die aber eben der Umsetzung bedürfen. Und auch da ist, glaube ich, die Bewusstseinsbildungsfrage wieder eine zentrale, so wie du schon angesprochen hast. Es herrscht nach wie vor am Arbeitsmarkt und in den Köpfen auch, glaube ich, von Arbeitgebern, Arbeitgeberinnen das Bild extrem stark, eben auch wieder ein defizitorientiertes Bild stark vor, dass gerade Menschen mit Behinderungen einfach nicht leistungsfähig sind und eher eine Belastung darstellen. Und das ist zum Beispiel auch, wenn ich das noch erwähnen darf, mit ein Grund, es gibt ja in Österreich eine sogenannte Beschäftigungspflicht nach dem Gesetz. Es bedeutet, dass unter bestimmten Voraussetzungen Menschen mit Behinderungen auch bevorzugt aufgenommen werden müssten, aber diese Beschäftigungsquote greift nicht, weil es so implementiert wurde, dass man sich sozusagen auch bis zu einem gewissen Grad wieder freikaufen kann, indem man diese Ausgleichstaxe zahlt. Und da bräuchte es zum Beispiel auch Veränderungen, um, wenn man eine Quote einführt, diese Quote auch ernsthaft umzusetzen, damit das tatsächlich gelingt und dieser gleichberechtigte Zugang zum Arbeitsmarkt notwendig, also ermöglicht wird. Aber ich glaube, eben wirklich wichtig zu betonen, es braucht tiefgreifende strukturelle Veränderungen, die den gesamten Arbeitsmarkt betreffen. Auch Arbeitskräfte ohne Behinderungen, damit alle einen gleichen und gleichberechtigten Zugang haben.
Dann bedanke ich mich vielmals für das Gespräch, Daniela Rammel, Tobias Buchner und Nina Eckstein, und wünsche alles Gute für die weitere Arbeit im Monitoring-Ausschuss.
Gender und Recht, der Linzer Podcast zum Thema geschlechtliche Vielfalt im Recht, zum Diskriminierungs- und Gewaltschutz. Ein Projekt des Instituts für Legal Gender Studies der Johannes Kepler Universität.